So ganz nach und nach beginnt er, ihre Unterlagen zu sichten, will noch mal schauen, ob ihr großer Roman noch zu Ende gebracht werden kann. Auch der Verlag klopft an und fragt, wie ist das, was ist noch da, beginnt ihre Unterlagen zu sichten und stößt auf ein unglaubliches Geheimnis. Sie hat eine Tochter.
Ah, ich wollte schon fragen, es heißt ja, die Enkelin, die muss es ja auch irgendwo geben. Die kommt auch noch vor in dem Buch, ja?
Natürlich, es deutet schon der Titel ein bisschen darauf hin, wohin es führt.
So, hallo, herzlich willkommen und frohes neues Jahr. Darf man, glaube ich, noch sagen, wenn man sich bisher noch nicht gehört hat. Und da dies der erste Podcast im neuen Jahr ist, sage ich einfach mal allen, die dabei sind, frohes neues Jahr. Ich bin Jenny Heimann, wieder unterwegs, auch in 2022 und freue mich sehr. Heute zum ersten Podcast bin ich bei Luise Harms in Hamm. Einen schönen guten Tag.
Auch von mir ein gutes neues Jahr.
Genau, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, sind jetzt zum ersten Mal dieses Jahr mit einem dicken Stapel Bücher wieder zusammengekommen. Und das erste Buch habe ich mir rausgesucht. Genau, ich wollte nämlich mit dir sprechen über Ewald Ahrens Der große Sommer. Und du sagst, du musstest das noch nicht mal lesen, weil verkauft sich von alleine, ja?
Ja, das ist so ein bisschen das Los des Buchhändlers, dass man ja immer die Bücher liest, die sich nicht von alleine verkaufen. Und Der große Sommer, das ist ein Selbstrenner, Selbstläufer.
Und das vollkommen zu Recht, aber vielleicht habt ihr noch nicht davon gehört, deswegen möchte ich es euch gerne ans Herz legen. Es war nämlich sozusagen mein Weihnachtsbuch dieses Jahr und ich hatte schon von Ewald Ahrens das erste Buch Alte Sorten gelesen, was wunderschön war, wunderschöne Sprache, auch mit einem wunderschönen Ende, aber teilweise ein bisschen schwer. Und nun also Der große Sommer. Es geht um Frieda, der ungefähr 15 ist, ein Sommer Anfang der 80er Jahre. Er ist in der Schule durchgefallen durch Mathe und Latein. Die Familie fährt in die Sommerferien und Frieda muss im Sommer lernen. Dafür muss er bei Oma und Opa wohnen und das ist nicht so ganz sein Ding. Mit der Oma kommt er wunderbar klar, aber sein Großvater, das ist so ein harter Kerl. Und ja, der Sommer fängt an, Frieda muss lernen und dann entspannt sich dieser Sommer aber doch als ein ganz besonderer für Frieda, denn er lernt ein Mädel kennen, in das er sich verliebt. Dann ist da noch sein Freund Johann, seine Schwester Alma und mit denen ja, verbringt er einen tollen Sommer, so viel sei verraten. Es geht auch nachts zum Schwimmen. Das ist vielleicht so eine Erfahrung, die der ein oder andere schon mal gemacht hat in seiner Jugend. Großartig und das Schöne ist, es ist ein Buch, was einfach wirklich nur glücklich macht, was am Ende ein ganz wohliges Gefühl im Bauch hinterlässt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ein Buch ist, was nicht nur Frauen, sondern auch Männer sehr gerne lesen. Also vollkommen zu Recht ein Buch, was sich von alleine verkauft. Und du hast gesagt, es hat auch einen Preis gewonnen.
Ja, es ist für 2021 Buchhändlers Lieblingsbuch geworden. Da kann ich gleich überschwenken. Vorher werden die Buchhändler immer gefragt. Es gibt eine Vorschlagsliste und da war eigentlich mein Geheimtipp Alex Schulmann, Die Überlebenden. Nun ist es nicht so ein Wohlfühlbuch. Es ist ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen trauriger und schwerer, aber nichtsdestotrotz hat es mich total gepackt.
Erzähl mal, was ist das für ein Buch? Ich habe davon noch nichts gehört.
Ah, das ist schön. War nämlich mein Lieblingsgeheimtipp im vergangenen Weihnachtsgeschäft.
Also ein Buch, was sich nicht von alleine verkauft, aber wo du einfach sehr von überzeugt bist, ja?
Genau. Also es ist die Geschichte dreier Brüder, die sich lange, lange nicht gesehen haben und sich wieder treffen zum Anlass des Todes der Mutter. Der Vater ist schon vor einigen Jahren verstorben und irgendwie haben sich die Brüder aus den Augen verloren. Aber die Mutter hat auf dem Sterbebett einen letzten Wunsch geäußert. Sie will da beigesetzt werden, wo die Kinder oder wo die Familie immer ihre Sommerferien verbracht hat. In Rückblenden wird erzählt, aus dieser Ferienzeit, wie sie an einem See im Landhaus ihre Ferien verbracht haben, immer überschattet von einem dunklen Geheimnis dieser Familie. Vater und Mutter haben beide ihr Päckchen zu tragen, das merkt man sehr deutlich. Alkohol, Gewalt spielt eine große Rolle, wie sich diese drei Brüder zusammen, aber auch jeder für sich in dieser Familie behaupten, erzählt der Roman.
In welcher Zeit spielt das? Kann man das sagen oder weiß man das gar nicht?
So genau weiß man es nicht, aber irgendwie finde ich so in den 70er Jahren, das mache ich auch vor allem daran fest, dass ich mich an so viele Dinge aus meiner eigenen Kindheit erinnert habe. So manchmal hatte ich richtige Flashbacks, dass ich gedacht habe, ja, genau so war das bei uns auch. So Anforderungen von Eltern an Kinder, der Umgang mit Strafen und all diese Dinge, da habe ich immer gedacht, ah, kenne ich.
Du hast gesagt, es ist nicht so ein Wohlfühlbuch. Warum sollte man es denn trotzdem lesen?
Es ist ein Buch, das einen richtig eintauchen lässt. Die Sprache ist klar, knapp. Das Schicksal dieser Familie hat mich zutiefst berührt. Eine ganz überraschende Wende am Schluss hat mich richtig geflasht. Also eine Geschichte, wo man einfach eintaucht und am Ende denkt, wow, das war.
Also eine Familiengeschichte mit vielen Wendungen. Alex Schulmann, Die Überlebenden, ist nicht Buchhändler, wie heißt der Preis noch?
Ich muss jetzt echt überlegen, ich glaube Buchhandelspreis.
Nicht geworden, aber Luise Harms hätte den Preis vergeben und das ist schon mal allemal eine Empfehlung wert. So, du hast einen dicken Stapel mit dabei. Das nächste Buch, was du vorschlagen möchtest, ist von Bernhard Schlink, den kennen wir unter anderem von Der Vorleser. Jetzt ist es Die Enkelin. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, das ist auch ein ganz leises und ein ganz tiefgehendes Buch. Bernhard Schlink kennt man, er hat eine ganz klare Sprache. Die Geschichte ist eines Ehepaars. Er ist Buchhändler, hat im Laufe der Zeit eine eigene Buchhandlung gegründet und hat im Grunde die Familie, also keine Kinder, alles dieser Buchhandlung geopfert. Seine Frau hat zunächst ihn tatkräftig unterstützt. Irgendwann wollte sie aber eigene Wege gehen und wollte ihren großen Roman schreiben. Hat sich zurückgezogen, ist Schriftstellerin geworden, hat ihr Päckchen zu tragen gehabt. Die beiden haben nicht mehr viel geredet und die Frau, gut, Alkohol spielte eine große Rolle. Sie stirbt und er steht plötzlich mit seiner Buchhandlung und einem großen leeren Haus da und ist völlig verzweifelt und findet gar nicht mehr so richtig ins Leben zurück. So ganz nach und nach beginnt er, ihre Unterlagen zu sichten, will noch mal schauen, ob ihr großer Roman noch zu Ende gebracht werden kann. Auch der Verlag klopft an und fragt, wie ist das, was ist noch da, beginnt ihre Unterlagen zu sichten und stößt auf ein unglaubliches Geheimnis. Sie hat eine Tochter.
Ah, ich wollte schon fragen, es heißt ja, die Enkelin, die muss es ja auch irgendwo geben. Die kommt auch noch vor in dem Buch, ja?
Natürlich, es deutet schon der Titel ein bisschen darauf hin, wohin es führt. Also der Mann begibt sich auf die Suche nach den Spuren seiner Stieftochter im Grunde oder der Tochter seiner Frau und wird schnell relativ fündig und er findet sie in der vermeintlich rechten Szene. Am Ende in einem völkischen Dorf. Eine Gemeinschaft, die sich dem Völkischen verschrieben hat, mit einer 14-jährigen Tochter. Also die Stieftochter ist verheiratet, hat ein Kind. Und der Mann ist ein bisschen konsterniert. Diese Verhältnisse irritieren ihn.
Ich sag mal so, es ist eben nicht die Enkelin, die man unbedingt entdecken möchte oder so, hat er sich das bestimmt auch nicht vorgestellt.
Nee, das Mädchen ist 14 und schon wirklich durchsetzt von diesem Gedanken. Und der Mann überlegt sich ganz spontan, so er merkt, Geld spielt da wohl eine Rolle, die wollen jetzt alle erben. Er erfindet ein Testament, in dem seine Frau verfügt hat, dass die Familie Geld bekommen soll, aber nur dann, wenn die Enkelin 6 Wochen im Jahr bei ihm verbringt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Was macht man mit einem 14-jährigen Mädchen, ja, das schon ein ganz klares Bild von der Welt hat? Was stellt man ihr für Bücher ins Zimmer? Und ja, mehr will ich nicht verraten, weil das ist eigentlich das Feine an der Geschichte, wie er sich intensiv mit diesem Gedankengut auseinandersetzt.
Ich wollte gerade sagen, also guter Opa, böses Nazi-Enkelmädchen, das könnte ja auch ziemlich schnell ins Klischeehafte abdriften, oder?
Das ist nicht passiert. Also es hat mich überrascht, wie feinsinnig er mit diesem Thema umgegangen ist. Das ist nicht ein Hauen auf die rechte Szene, es ist aber auch nicht keine Art von Versöhnung. Es ist schon sehr kritisch, aber auch sehr feinfühlig. Also ein ganz feines Buch, wenn man sich mit dem Thema oder mit guter Literatur auseinandersetzen will.
Also Bernhard Schlink, Die Enkelin, das neue Buch von Schlink. Und das nächste, was du rausgeholt hast, ist von Frederik, der ist nicht Bachmann, sondern Backmann, also wie der Bäcker, Frederik Backmann. Eine ganz dumme Idee. Frederik Backmann, soweit ich weiß, ist für schräge Geschichten immer zu haben, ne?
Ja, ein Mann namens Ove ist von ihm, das ist vielleicht schon ein bisschen bekannt. Ich lese ja nicht nur schwierige und traurige Bücher, ab und zu muss ja auch mal was Humorvolles her. Und da war Frederik Backmann genau richtig. Das ist nämlich die Geschichte eines Banküberfalls. Also ein Banküberfall passiert, aber der Bankräuber ist spurlos verschwunden. Also allen ist klar, er muss sich noch im Haus befinden. Parallel findet gerade in diesem Gebäude eine Wohnungsbesichtigung statt, in dem ganz viele schräge Typen auftauchen. Da ist die Familie, die unbedingt eine neue Wohnung braucht, weil sie Nachwuchs erwarten. Da ist die Frau, die immer wieder auf diese Wohnungsbesichtigungen geht, um sich einfach mal andere Menschen anzugucken. Diese Wohnung interessiert sie eigentlich überhaupt nicht. Da ist die Maklerin, die ihr Päckchen zu tragen hat. Und ganz viele andere schräge Typen, die so alle ihre zum Teil witzige, zum Teil aber auch traurige Geschichte haben.
Also Überfall, Haus, Geschichten in einem Haus, das hört sich so ein bisschen an wie so ein Kammerspiel. Also ein festes Setting und nicht so besonders viel Zeit, die vergeht, während die Geschichte erzählt wird.
Genau so ist es. Hinzu kommt noch ein Polizei, Duo, Vater und Sohn, die sich auch so ein bisschen, so das eine oder andere auszutragen haben. Und also es wird ziemlich schnell klar, dass der Bankräuber oder die Bankräuberin, man weiß es gar nicht so genau, sich mitten in dieser Wohnungsbesichtigungsgruppe befindet. Also einer all dieser Personen ist ein Bankräuber.
Das ist ja so ein bisschen wie bei Hercule Poirot, oder? Da passiert ein Mord im Orient Express, man hat einen festen Raum und er ermittelt und am Ende kommen alle an einen Tisch und heraus wird bekommen, wer der Räuber war.
Na, eigentlich würde ich es von der Atmosphäre her nicht vergleichen. Vom Setting her vielleicht. Wobei in dieser Wohnung sehr viel merkwürdige, komische Wände und Schränke sind, hinter denen sich noch Personen befinden oder mal zurückziehen können. Was der große Unterschied ist, es werden alle Personen in ihrer Lebensgeschichte vorgestellt. Was wollen sie, warum wollen sie diese Wohnung haben? Was liegt hinter ihnen? Und das ist manchmal so schräg und skurril. Möglicherweise ist es sogar so, dass dieser Bankräuber aus sehr guten Motiven gehandelt hat. Also vielleicht hat dann auch noch so ein bisschen Stockholm-Syndrom eine kleine Rolle zu spielen.
Okay. Schräg, sagst du, ist das Buch. Ist es auch lustig?
Ja, manchmal habe ich wirklich schallend gelacht. Das ist jetzt nicht, also es ist eigentlich eine schöne Komödie.
Also das könnte dann demnächst auch mal ein Theaterstück oder eine Verfilmung geben. Eine ganz dumme Idee von Frederik Backmann, nicht Bachmann. Genau. So, und ich habe dir gesagt, nicht alles ähnlich heute, am besten noch ein Krimi dabei. Und ein Krimi hast du auch noch dazu genommen, ne?
Ja, gerade rechtzeitig zu Weihnachten ist noch der neue Ragnar Jonasson erschienen. Ich glaube, bei unserem letzten Podcast sogar habe ich die Hulda-Trilogie mit großer Leidenschaft vorgestellt.
Ich erinnere mich, ja.
Genau. Ich weiß nicht, ob ich zu viel vorwegnehme, aber Hulda ist ja am Ende zu Tode gekommen und darum habe ich für mich gedacht, oh, das war's jetzt leider mit der Trilogie. Aber nein, es kommt ein neuer Band und es gibt einen neuen Ermittler, der sich ebenfalls mit alten Fällen beschäftigt. Und Hulda taucht natürlich auf, weil sie ja in dieser Zeit auch ermittelt hat. Also genauso spannend ein Muss für alle Ragnar Jonasson und Hulda-Fans.
Nochmal für alle, die weder Ragnar Jonasson noch Hulda kennen. Wo spielt das Ganze und ist das sehr blutig, sehr düster oder was macht den Reiz dieser Krimis aus?
Es spielt in Island. Es ist schon ein bisschen düster. Den Reiz macht vor allem aus die Geschichten der Protagonisten. Also Hulda hat ihre Familiengeschichte, die mit Missbrauch zu tun hat. Alle Personen, die haben letztendlich so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte. Aber auch die Fälle, die man an sich in sich geschlossen lesen kann, sind immer super spannend.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie blutig ist das Ganze?
Blutig? Blutig? Jetzt muss ich doch tatsächlich überlegen. Blut fließt da nicht, aber würde auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie nett ist.
Also es ist schon ein düsteres Szenario und der Mord ist auch durchaus vorhanden.
Absolut. Also spannend, nicht für ganz leichte. Also man muss schon ein bisschen Nerven haben.
Also Nerven braucht ihr für das Neue. Von Ragnar Jonasson, spielt in Island und heißt dementsprechend Frost. Empfehlung von Luise Harms. Wir haben den Stapel schon durch. Du guckst immer noch mal kurz nach auf die andere Seite, Ewald Ahrens Alte Sorten, das Buch. Du guckst fast so, als wenn du das gleich als nächstes noch lesen wollen würdest.
Ja, das ist so. Also ich bin jetzt gerade dabei, die Frühjahrsneuerscheinungen anzulesen. Und danach habe ich immer noch ein kleines Stäpelchen und da liegt auf jeden Fall noch der Ewald. Also es gibt so diese Zeiten im Jahr, wo man die Pflichtlektüre durch hat und dann gibt es noch die kann und möchte so gern. Und da liegt er auf jeden Fall.
Also ich empfehle dir, lese beide. Alte Sorten Ewald Ahrens und Der große Sommer. Großartige Bücher. Das ist meine super Empfehlung für euch alle, die ihr zugehört habt, und auch für dich, liebe Luise. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, und ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen.
Dankeschön.